Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Sie hatten Menschen zur Flucht vor den Nazis verholfen. Lisa Fitko, der Name spätestens seit der Netflix-Serie Transatlantik vielen ein Begriff sein dürfte. Dabei ist das Leben dieser jüdischen Widerstandskämpferin auch noch in vielerlei anderer Hinsicht bemerkens- und erzählenswert. Und genau das hat Eva Weisweiler jetzt getan. Sie ist Musik- und Islamwissenschaftlerin und eine versierte Biografin. Clara Schumann hat sie eine Biografie gewidmet, aber auch Tussi und Eleanor Marx, den Freuds und vielen anderen. Jetzt bin ich mit Eva Weisweiler in einem Studio in Köln verbunden. Hallo, herzlich willkommen, schön Sie zu sprechen.
Ja, guten Morgen.
Ich habe ja schon einige Ihrer biografischen Werke genannt. Eins davon erzählt auch von der Beziehung von Dora und Walter Benjamin. Und der Philosoph, der ist ja aufs Engste mit Lisa Fitkos Name verbunden. Sind Sie denn bei dieser Recherche schon auf diese außergewöhnliche Frau gekommen?
Ich bin verstärkt auf sie aufmerksam geworden dadurch, auch durch das zweite Buch Villa Verde oder das Hotel in San Remo, wo die geschiedene Frau von Walter Benjamin gewohnt hat. Und von dort aus und beziehungsweise später von London aus hat sie ja auch seine Flucht und sein Exil zumindest mental begleitet. Aber für Feministinnen, die politisch interessiert sind und sich vor allen Dingen für die Zeit des Widerstandes im Nationalsozialismus interessieren, ist Lisa Fitko natürlich schon viel länger ein Begriff. Und so war es auch für mich. Ich glaube, ich habe das erste Buch, Mein Weg über die Pyrenäen, schon direkt nach Erscheinen, das war 1985, gelesen.
Hat Sie das auch so ein bisschen geärgert, dass eigentlich vor allem Sie immer auf diese Geschichte mit Walter Benjamin, den Sie damals seiner schwarzen Aktentasche nach Spanien geführt hat, dass das darauf reduziert wird? Sie scheinen der Geschichte auch nicht so ganz zu trauen in Ihrem Buch.
Es hat mich nicht nur ein bisschen, es hat mich maßlos geärgert, dass man eine Frau, die sicherlich auch ihre Widersprüche und ihre problematischen Seiten hatte, aber immerhin fast 100 Jahre alt geworden ist und ein sehr, sehr bewegtes und spannendes politisches Leben geführt hat, dass man die auf diese paar Stunden an der Seite von Walter Benjamin, der nun zufälligerweise gerade eine Popfigur der deutschen oder internationalen Intellektuellen geworden war, dass man sie darauf reduziert. Woran sie allerdings auch nicht ganz unschuldig ist, da sie diese Geschichte absolut in den Mittelpunkt ihres ersten Buches rückt.
Und das beschreiben Sie aber ganz gut, dass Sie da auch so ein bisschen, na, sagen wir mal, skeptisch draufschauen, was Sie da erzählt und Sie ja auch selbst quasi Ihre eigenen Erinnerungen ein bisschen in Frage stellt, nicht?
Ja, es fängt schon damit an, dass die Geschichte, so wie sie im Buch steht, eigentlich nicht richtig eingeleitet ist. Sie tut ja so, als wenn sie zum ersten Mal in Südfrankreich gewesen wäre und von dort aus einen geheimen Weg gesucht hätte, um die Flüchtlinge über die Pyrenäen zu geleiten. Und dann sei gerade am nächsten Tag, als er erst einen Tag da war, Walter Benjamin gekommen und hätte sie gebeten, seine Fluchthelferin zu werden. Das ist aber nicht ganz richtig. Sie war also schon Wochen vorher zusammen mit ihrem Mann Hans Fitko in Südfrankreich bzw. in Banlieue-sur-Mer und hat von dort aus auch versucht, den Sohn des jüdischen Nobelpreisträgers Otto Meyerhoff über die Pyrenäen zu führen. Und das ist nicht gelungen. Sie sind verhaftet worden von Grenzsoldaten und sind auf der Gendarmerie unter sehr demütigenden Umständen festgehalten worden und dann zwei Tage später vor Gericht gekommen und dort aber freigesprochen worden, weil der Richter ein Antifaschist, ein französischer Antifaschist, Faschist war. Also die ganze Geschichte ist einwandfrei falsch eingebettet und der Meyerhoff Junior, also Walter Meyerhoff, ein Physiker, hat sie später auch mal danach gefragt, warum sie das in ihrem Buch nicht erwähnt hätte. Und da hat sie gesagt, ach Entschuldigung, das habe ich nach so langer Zeit komplett vergessen. Mhm. Das fand ich nicht in Ordnung.
Mhm. Sie, wir haben ja gesagt, sie hat natürlich viel mehr gemacht, als Walter Benjamin zu treffen und ihm zu helfen. Und das zeigen sie auch sehr gut. Sie hat ein sehr bewegtes Leben. 1909 ist sie in der heutigen Ukraine in einer jüdischen Familie zur Welt gekommen. Was würden Sie denn sagen, waren so hauptsächliche Prägungen, die Sie auch so politisch aktiv haben werden lassen?
Nun ja, sie stammte nicht nur aus einer jüdischen Familie, sondern wirklich aus einer intellektuellen und politisch weit links stehenden Familie. Besonders der Vater war ein Zeitungsherausgeber, wenn auch nicht mit großem Erfolg, aber er vertrat jedenfalls dezidiert schon eine beinahe kommunistische oder der damaligen KPÖ nahestehende Meinung und war auch ihr Mitglied. Und dann kam sie Anfang der 20er Jahre nach Berlin. Da bekam der Vater eine Stellung bei der sowjetischen Handelsagentur, also auch im sozialistisch-kommunistischen Kontext. Und sie waren einfach als Familie in Kontakt mit der Crème de la Crème der Linksintellektuellen aus Berlin und auch aus Wien, die sich fast alle irgendwann in Berlin versammelten. Und das war klar, sie musste einen Kampf gegen den Heraufziehen den Faschismus führen und deshalb hat sie sich schon früh dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands und später der KPD angeschlossen. Sie war wirklich von dieser Sache absolut überzeugt und das war ja auch richtig so.
Und Sie beschreiben auch ganz gut, wie sie dann eben zusammen auch mit ihrem Mann im Widerstand war, aber zunächst zitieren Sie sie, dass sie schreibt, dass sie und ihre Freunde Hitler und die Nazis zunächst mal so eher als Witzfiguren gesehen hätten. Wie kam das dann dazu, dass in den Untergrund gegangen sind?
Ich denke, das war bei vielen, bei viel zu vielen Intellektuellen und Künstlern so, dass sie diesen seltsamen Mann mit seinem schwarzen Schnurrbart nicht ganz ernst genommen haben und dass sie vor allen Dingen nicht den Kampf gegen den Antisemitismus auf ihr Programm geschrieben haben. Also ich meine jetzt die jungen widerständigen Intellektuellen, sondern den Kampf gegen das Kapital, gegen den sogenannten Faschismus und gegen die SPD. Und da bestand eigentlich absolute Einigkeit. Das kann man auch in der Roten Fahne, also in dem Hausblatt der KPD nachlesen, dass Hitler lange, viel zu lange nicht als der eigentliche Feind angesehen wurde.
Sie haben jetzt schon Ihre eigenen Schriften genannt und eben die Rote Fahne. Sind das so Quellen gewesen, mit denen Sie gearbeitet haben? Oder wie haben Sie überhaupt recherchiert für dieses Leben?
Ja, ich habe natürlich angefangen als erstes ihre eigenen Bücher. Es waren ja zwei autobiografische Bücher, die als Quelle zu benutzen. Und natürlich auch die zeitgenössischen Linken, wie auch die Gegenseite, die faschistischen Zeitschriften, sagen wir mal den Stürmer oder so, ja. Die Hauptquelle war in Frankfurt im Deutschen Exilarchiv. Da hat Lisa Fitko einige Jahre vor ihrem Tod den größten Teil ihres Nachlasses hingegeben. Und die meisten dieser Schriften sind bis dahin überhaupt noch nicht ausgewertet worden. Dann muss ich aber noch eine Freundin loben, die jetzt diese Sendung vielleicht auch hört, nämlich Marlena Eckstein. Das war die Nichte von Lisa Fitko und die hat mir unglaublich vertrauensvoll und informativ alles mitgeteilt, was sie dachte und wusste.
Und Sie erzählen das ja so, dass man das Gefühl hat, man ist quasi von Ihnen, wird man mitgenommen in diese Zeit, man ist fast dabei. Aber Sie können ja vieles auch gar nicht so wirklich wissen. Wie machen Sie das dann? Sie sind ja wirklich eine versierte Biografin. Wie tauchen Sie da so ein in dieses Leben, in diese Zeit?
Ja, ich versuche eigentlich bei allen meinen Biografien so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie eine Psychoanalytikerin vorzugehen, die wirklich die Briefe wie einen lebendigen Menschen betrachtet oder die Quellen und sich immer vorstellt, sie sitzt jetzt vor mir und sie erzählt mir das. Es gibt natürlich auch gerade eben über das Medium Radio viele Interviews mit ihr, die aufgezeichnet sind. Oder auch das Holocaust-Museum in Washington hat ein mehrstündiges Interview als Film mit ihr aufgezeichnet. Und das ist die eine Technik des Eintauchens. Und die andere Technik ist die, dass ich tatsächlich an die meisten Orte auch gefahren bin, beziehungsweise die schon kannte und mir von daher die Atmosphäre auch wirklich bildlich vorstellen konnte.
Und Sie geben ja auch noch einen Ausblick auf die Zeit, die Sie dann nach dem Krieg in den USA verbracht hat mit Ihrem schwerkranken Mann und Teile Ihrer Familie waren da. Auch blieb sie denn eigentlich bis ins hohe Alter auch wirklich so eine politische Person?
Das auf jeden Fall, obwohl sie vermutlich 1937, 38 aus der KPD ausgeschlossen worden ist, weil man ihrem Mann plötzlich vorwarf, Trotzkist zu sein, also so eine Art Verräter und auf der anderen Seite zu stehen oder im falschen linken Lager zu stehen. Aber sie ist, das entnimmt man also auch ihren privaten Briefen, wirklich bis zum Schluss eine überzeugte Kommunistin, Sozialistin geblieben. Und hat eben auch das sehr bedauert, als 1990 die Wende kam und dass die Bürger und Bürgerinnen in der DDR sich, wie sie sich ausdrückte, für Bananen haben kaufen lassen. Ansonsten ist über ihre politische konkrete Aktivität in Amerika nicht so viel bekannt, weil sie bis zum Schluss wirklich Angst hatte, vielleicht auch haben musste, entlarvt zu werden als ehemaliges KPD-Mitglied. Und sie hatte wohl befürchtet, dass man sie dann wegen Meineids vor Gericht stellen würde oder ihr sogar die Staatsbürgerschaft wieder aberkennen würde. Nämlich, wir wissen ja alle, dass sehr lange der Kalte Krieg herrschte und ein extrem antikommunistischer Trend in den USA.
Sie wurde ja hier in Deutschland 1986 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse geehrt. Und da schrieb sie dann einen Brief, der ist auch hinten im Buch abgedruckt, an den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und da schreibt sie, es sei doch mal an der Zeit, den ganzen Widerstand zu würdigen. Was denken Sie, hätte sie sich da gewünscht? Was hat sie sich da vorgestellt?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich konnte sie auch nicht mehr danach fragen. Ich finde den Brief auch sehr bewegend und beeindruckend. Deshalb habe ich ihn ja auch in das Buch aufgenommen. Es gibt ja nun heute die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und es gibt viele Internetportale, die es zu ihren Lebzeiten noch nicht gab oder jedenfalls nicht, als ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Sie hätte vielleicht sich gewünscht, dass ihre Freundinnen und Freunde, die Genossinnen und Genossen, die zum Teil im KZ umgekommen sind oder jedenfalls das Nazi-Regime nicht überlebt haben, dass die auch mal gewürdigt wurden. Aber ich meine, das war ja faktisch unmöglich. Also auch Herr Weizsäcker konnte natürlich nicht Widerstandsforschungen betreiben und die Hunderte oder Tausende von Leuten, die es da wohl gab, alle mit dem Bundesverdienstkreuz würdigen. Es ist beeindruckend, aber es ist auch ein bisschen kurz gedacht.
Aber hat sie denn trotzdem, wenn Sie jetzt so an diese ganze Arbeit, die Sie da gemacht haben, denken, an dieses Leben, hat sie was Vorbildliches, gerade in so einer Zeit wie heute?
Absolut. Also das wurde mir dann auch, während ich das Buch schrieb, klar, da verschärfte sich ja die Situation nochmal. Ich meine, hier bei uns und in unserer Gegenwart. Ständig ertranken Flüchtlinge, die man ja zynischerweise Migranten nennt, was ich also unmöglich finde, als wenn sie freiwillig im Mittelmeer ertrunken wären. Ständig brannten Flüchtlingslager, ständig wurden die Asylgesetze bis heute verschärft. Eben gerade in den Nachrichten kam ja nochmal die Mitteilung, dass die Zahl der sogenannten Abschiebungen sich um ein Drittel erhöht hätte gegenüber dem Vorjahr. Und von daher ist sie wirklich trotz aller Widersprüche und Kanten eine absolut mutige Galionsfigur, die meiner Ansicht nach auch eine ganz andere Aufmerksamkeit verdient als hübsches Püppchen, wie in der Netflix-Serie schön frisiert über die Pyrenäen zu klettern.
Jetzt kann man sie bei Ihnen in Ihrem Buch kennenlernen, Eva Weisweiler. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Und das Buch über Lisa Fitkos Leben ist beim Verlag Hoffmann und Kamper erschienen. Es hat 384 Seiten und kostet 25 €.